Ja, liebe Geschwister, schön, dass wir heute hier sein können. Und wenn wir so einen Lobpreis gehabt haben und eine so wunderbare Moderation, bräuchte ich eigentlich gar nicht mehr dastehen. Aber ich mache das trotzdem. Vater, wir danken dir, dass wir heute Morgen hier sein können unter deinem Wort, Vater. Und wir danken dir, was wir schon alles empfangen haben heute Morgen, dass du uns begegnet bist im Lobpreis, dass wir einfach dich loben und preisen dürfen, dass wir dir die Ehre geben dürfen, Vater. Vater, und ich bete jetzt einfach für das Wort heute Morgen, dass du mir hilfst. Vater, ich bin untauglich, ich habe null Ahnung. Vater, und ohne deinen Heiligen Geist haben wir alle null Ahnung. Und ich bitte dich jetzt einfach um die Hilfe des Heiligen Geistes zum Reden und zum Hören, Vater, dass wir das wunderbare Geschenk deines Wortes, dass wir das wirklich auch zu schätzen wissen, Vater, dass es was ganz Besonderes ist. Vater, ich danke dir, dass wir einfach auf dich trauen dürfen, auf dich bauen können und dass du heute Morgen hier bist durch deinen Geist. Amen. Amen. Ja, heute ist das Thema Einer wie keiner. Und ich habe mir einen Text zugeteilt worden, Jesaja 11, 1 bis 10. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da immer noch nicht durch. Da steckt so viel drin, da ist so viel, es ist so eine gewaltige Botschaft und da weißt du gar nicht, was du sagen sollst. Und darum probiere ich es einfach mal. Ja? Ich fange an mit diesem jungen Mann. Wisst ihr, wo der geboren ist? In Ulm, genau. Da wurde jetzt ein Brief von ihm versteigert in New York für 2,6 Millionen Euro. Und da war die Botschaft so drin, die biblische Ansammlung von ehrwürdigen, aber gleichweise einfachen Geschichten. Und Religionen sind alles Aberglaube, sagt Albert Einstein. Genie, Jahrhundertgenie. Und man darf nicht vergessen, ein Jahr später ist er gestorben, da konnte er das dann überprüfen, ob er das gesagt hat, ob das stimmt, was er gesagt hat. Und man kann sich nicht verlassen auf das, was solche Menschen sagen. Und ich kann nur ganz kurz einfügen, in seinem Todesjahr wurde in Ulm kein Genie geboren. Es war bloß ich. Was sagt die Bibel? Da sagt Jesus, zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und vor Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Vater, so ist es wohlgefällig gewesen vor dir, sagt Jesus. Du kannst mit deinem Verstand und mit deinem Wissen und mit deiner Erfahrung und was auch immer du hast, kannst du Gott nicht erfahren, kannst du Gott nicht verstehen, kannst du Gott nicht erleben. Sondern Gott schenkt es der Unmündige und da bin ich dankbar, dass ich einer von der Erste von der Unmündige bin. Der Paulus schreibt, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Uns aber, die wir errettet worden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist ein Weiser, wo ein Schriftgelehrter, wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Ich konnte es mir nicht verkneifen, das vorne nur hinzustellen, ja. Dass wir heute Morgen, wenn wir heute Morgen hier sind, dass wir nicht auf unseren Verstand vertrauen oder auf irgendwelche Erfahrungen oder auf unsere Geistlichkeit oder was immer, sondern dass wir auf den Herrn vertrauen, dass er uns heute Morgen Offenbarung schenkt. Schauen wir uns an, was Gott uns heute durch sein Wort sagen will. Das ist das, was man mir gegeben hat, und ich lese es mal vor. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein Schößling aus seiner Wurzel wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören. Sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Und er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Schutz seiner Hüften sein und die Treue der Schutz seiner Lenden. Und das Wolf wird bei dem Lamm weilen und der Leopard bei den Böcken lagern. Das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein und ein kleiner Junge wird sie treiben. Kuh und Bären werden miteinander werden, ihre Junge werden zusammenlagern und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und der Säugling wird spielen am Loch der Otter, der Viper und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle der Otter. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land wird voll von Erkenntnis des Herrn sein, wie von Wassern, die das Meer bedecken. Und an jenem Tag wird es geschehen, der Wurzelspross Isais, der als Feldzeichen der Völker dasteht, nach ihm werden die Nationen fragen, und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Sag mal noch was zum Prophet Jesaja. Sein Name bedeutet, Hilfe ist Jahwe, geholfen hat Jahwe. Er wurde im Jahr 740 vor Christus berufen, können wir lesen, und wirkte bis 701 vor Christus. Er ist der meist zitierte Prophet im Neuen Testament. Und was ganz wichtig ist, 1949 wurde in einer Höhle am Toten Meer eine Buchrolle gefunden, die den gesamten Text des Buches Jesaja enthält. Sie wird auf das Jahr 150 vor Christus datiert. Sie gleicht dem heutigen Text in unserer Bibel bis auf wenige unbedeutende Abweichungen. Also, was wir heute in unserer Bibel drinstehen haben, das steht da 150 Jahre vor Christus auch schon drin. Ja. Das kann man nachlesen, das kann man vergleichen. Und den Text, den wir heute in einer guten Übersetzung haben, der steht da auch drin. Und daher wissen wir, dass das, was wir lesen, dass es zuverlässig ist. Da können wir uns drauf verlassen. Das haben nicht irgendwelche Leute irgendwann mal sich ausgedacht oder hingeschrieben, sondern der Petrus schreibt, oder Paulus schreibt es, dass vom Heiligen Geist getrieben haben Leute das verfasst. Ja. Ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling aus seiner Wurzel wird Frucht bringen. Es ist so ein Weihnachtsliedtext, wo es im Jesaja stammt. Und lasst uns das mal angucken. Ein Spross oder ein Reis, ja, Zweigle, wird aus dem Stumpf Isais hervorgehen. Isai war, wer weiß das? Vater von David. Und ich finde es interessant, dass da hier nicht steht, dass aus David hier eine Wurzel hervorgeht. Und ich glaube, dass der Segen eigentlich und das, was Gott eigentlich geplant hat für David und seine Nachfolger, das ist was ganz anderes war, wie es geworden ist. Ja. So David hat angefangen zu sündigen. Salomo fing dann weiter mit seiner Abgötterei. Und so ist mit der Zeit in dieser Königsdynastie ist das alles, ich sage mal, zur Bach runtergelaufen. Und irgendwann mal sind sie in die babylonische Gefangenschaft gegangen und irgendwann mal sind sie wieder zurückgekommen und dann war von der Wurzel Isais eigentlich nichts mehr da. Das war verschwunden in der Geschichte und dass ein Mann 700 Jahre, ein Prophet Gottes 700 Jahre vorher das voraussehen kann, das ist nicht möglich, sage ich jetzt mal, ja. Weiß einer von euch, was in 700 Jahren ist? Oder wusste vor 700 Jahren jemand, was wir erleben? Konnte ich nicht sagen. Und dieses Reis, ein Bild für das, wie das, was da entsteht, was Verletzliches ist, ja. Das ist kein Power ohne Ende, wo jemand kommt und sagt, ich sag jetzt an, wie es läuft. Sondern es ist was ganz Verletzliches, was Zerstörerisches. Und ein Bild für das, dass Jesus in Menschengestalt, dass Gott selber in Menschengestalt auf unsere Erde gekommen ist, dass er die Herrlichkeit verlassen hat und diesen toten Stumpf wieder belebt hat. Ja. Dass aus diesem toten Stumpf, und wir wissen ja aus den Evangelien, dass Josef, der Ziehvater von Jesus, und auch die Maria, dass die aus dem Geschlecht Davids waren. Ja. Man könnte heute sagen, verarmter Adel. Da war nichts mehr da, was Power ausgestrahlt hat. Da war nichts mehr da, was irgendwie mal an die frühere Herrlichkeit von Salomo oder von David erinnert hat. Das war alles vergangen, gell? Und Gott lässt seinen Sohn in dieses kaputte Ding hineinkommen, wo eigentlich keine Hoffnung mehr war. Und wenn man sieht, diese Botschaft, die hier der Jesaja sagt, die war eigentlich eingebettet so in Gerichtsbotschaften von anderen Völkern und mit Israel. Und wenn man das dann so liest, dann strahlt es auf wie so Hoffnung. Und wer, wenn nicht wir, wir brauchen diese Hoffnung Gottes, die brauchen wir für unser Leben auch. Ja. Wenn wir jetzt nach Polen gucken, wo da die Klimakonferenz ist, wo die Leute, die machen sich wirklich Sorgen. Ich glaube, das ist keine Show oder so irgendwas. Sondern die machen sich echt Sorgen, dass wir, wenn wir nicht auf die Erwärmung auf 1,5 oder 2 Grad maximal begrenzen können, indem wir unsere, ja, ich möchte sagen, alles einstellen, was heizt und fährt. Weil anders geht es nur, sage ich jetzt mal. Dann haben die wirklich Angst, dass wie eine Art Weltuntergang, dann werden solche Katastrophen entstehen. Und ich sage, das Problem ist nicht der Klimawandel, sondern der geistliche Klimawandel, der stattgefunden hat. Dass unsere Welt sich komplett von Gott wegdreht. Also ich glaube, wir sehen es in Deutschland extrem. Wir haben so viele Weise, wo hier Sagen hin, und wenn man sieht, was aus unserem Land die letzten 20 Jahre geworden ist. Ja. Wenn man heute in die Schulen, die Kinder können nicht mehr richtig schreiben, die können nicht mehr richtig rechnen. Wenn ich sage, Kind, das Wort schreibt man so und so, das ist falsch, da darfst du nicht sagen, das ist falsch. Ein Kind schreibt nicht falsch, das schreibt nur anders. Ein Kind rechnet nicht falsch, das rechnet bloß anders. Ja. Du darfst die Kinder, du darfst keine Korrektur, du darfst gar nichts mehr machen. So weise sind wir inzwischen geworden in Deutschland. Katastrophe. Und ich glaube, dass der Zorn Gottes, der über dieser Welt steht, ja, die Bibel sagt ganz klar, dass wir als Christen, als wiedergeborene Christen, wir sind nicht zum Zorngericht bestimmt. Wir sind dazu bestimmt, das Heil zu ererben. Das ist das Ziel, was Gott mit uns vorhat, wenn wir im Glauben bleiben. Und ansonsten bleibt der Zorn Gottes über dieser Welt. Ist so, ja. Das können wir nicht wegleugnen, nicht wegdiskutieren. Und der Zorn Gottes wird nur durch Buße gemildert oder abgewendet. Ja? Wenn ein Mensch Buße tut, Jesus sagt mal, oder Johannes sagt es im Johannesevangelium, dass wenn ein Mensch nicht glaubt, dann bleibt der Zorn Gottes über ihn. Der wird vielleicht nicht sofort wirksam, ja? Dass er den ganzen Tag mit Schädelweh durch die Gegend läuft oder so. Aber der Zorn Gottes ist über ihn. Und nur die Buße, dass ein Mensch umkehrt, zum Glaube kommt, sein Leben Jesus übergibt, das wendet den Zorn von ihm ab. Und wohl dem, der nicht mehr unter dem Zorn Gottes lebt. Ja. Wir leben nur noch unter seiner Erziehung. Die ist manchmal auch schmerzhaft. Aber die Erziehung, die dient dazu, dass wir vorwärts kommen, dass wir wachsen im Glauben, dass wir Jesus ähnlicher werden. Ja. Das, was wir von Gott manchmal auch als negativ empfinden. Ja. Die Bibel sagt, dass der selig ist, den Gott zurechtweist. Ja. Das ist ein Sohn. Gott nimmt seine Kinder, die er angenommen hat, die weist er zurecht, die züchtigt er, dass es vorwärts geht. Eine Ankündigung von dem Jesaja, die wir auch schon ganz am Anfang von der Bibel lesen, wo Jesus angekündigt wird, der Eva, dass der Same, der aus ihrem Leib kommt, der wird dem Samen, der in der Welt ist, den Kopf zertreten. So, und wie wird der sein, der Zweig aus dem Stumpf? Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Das Wort ruhen finde ich schon mal super. Das finde ich mal total gut, weil in unserer Welt, wer kommt da noch zur Ruhe? Immer Hektik. Immer Stress. Ich habe meiner geliebten Frau ein Gespräch gehabt neulich. Da habe ich gesagt, Wie ging es eigentlich früher einem Knecht auf dem Bauernhof? Ich glaube, der hat was zum Essen gekriegt. Ich kenne mich nicht so genau aus. Der hat was zum Essen gekriegt, der hat was zum Erzi gekriegt. Der konnte irgendwo übernachten, wo es trocken war und warm. Hat er vielleicht ein Taschengeld gekriegt? Und das war's dann, sage ich jetzt mal. Aber wegen dem muss der nicht unglücklich gewesen sein. Und da haben wir am Sonntag auch Ruhe gehabt und ist in Kirchgänge, sage ich jetzt mal, so ganz traditionell. Und in unserer Welt muss immer Effizienz bis zum letzten Ding effizient. Es muss ausgebeutet werden, es muss vorwärts gehen, es muss immer laufen. Es muss immer, die Menschen dürfen nicht zur Ruhe kommen. Wo ich klein war, da kam abends 21.30 Uhr Nachrichten und dann kam das Testbild. Da hast du nichts mehr im Fernsehen gesehen, da war Ende. Und heute hast du hunderte von Programmen rund um die Uhr. Und irgendwie erinnert es uns fast schon an Brot und Spiele. Ja? Gib den Leuten einen flachen Fernseher an die Wand, lass da was laufen, ein bisschen Musik, Smartphone können sie reingucken. Solange sie ins Smartphone reingucken, solange ziehen sie sich keine gelbe Wäschchen an. Und ich sag mal, es ist der Mensch, und ich glaube, wir Gläubige sind da nicht ausgenommen, ich bin noch nicht so lange aus dem Arbeitsleben raus, was immer rund ging. Es ging immer rund. Und auf diesem Reis wird der Geist des Herrn, der ruht da. Der hupft nicht hin und her. Der ist ganz entspannt. Der weiß, wer ist. Und das wünsche ich uns auch. Auch jetzt gerade in der besinnlichen Zeit. Ja, dass wir zur Besinnung kommen, dass wir runterfahren können. Der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes. Der Geist des Rates und der Kraft. Also da ist nicht bloß eine gute Idee da, die dieser Reis hat, die dieser Zweig hat, sondern der hat auch die Kraft, das umzusetzen. Ja, das, die Kraft, das in die Wirklichkeit zu bringen. Ja. Und den Plan, den Jesus für dein Leben hat, das ist für ihn nicht bloß ein frommer Wunsch, sondern er hat die Kraft und die Macht und der Heilige Geist, um dir das zu geben, dass das, was er für dein Leben geplant hat, dass das Wirklichkeit wird. Die Kraft, der Geist des Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und das haben wir bei Jesus immer gesehen. Jesus hat immer die Furcht des Herrn, das war für ihn das Wichtigste. Ja? Er hat gesagt, er kann nur das tun, was er der Vater tun sieht. Der konnte durch die Säulenhalle in Jerusalem laufen. Und das sind lauter Kranke und Sieche, also Tuberkulose, was weiß ich, was die alles gehabt haben, sind da gelegen. Und Jesus pickt sich einen einzigen raus und fragt ihn, ob er gesund werden will. Weil Gott das wollte. Und Gott und Jesus sind so in Verbindung gewesen, dass Jesus immer nur das gemacht hat, was er der Vater tun sieht. Ja. Wenn der Lazarus im Grab liegt und er hätte schnell gehen können und hätte ihn nur im Leben erwischen können und ihn heilen können, hat er nicht gemacht, sondern er hat gewartet, bis er 3 Tage tot war. Ja. Also wenn das keine Ruhe im Geist ist, dann weiß ich nicht. Und Jesus wusste, was er tat. Er ist hingegangen und hat in das Grab hineingerufen, Lazarus, komm raus. Und das ist der Unterschied zwischen den Esoterikern, die murmeln irgendwas vor sich hin, wo kein Mensch versteht, und unser Herr, der sagt laut und deutlich, was Sache ist. Da wissen wir, wo es lang geht. Die Furcht des Herrn, er hat keine Angst nicht gehabt vor Gott. Er ist vor ihm nicht zitternd zusammengebrochen, sondern das war eine Ehrfurcht. Das war sein Vater im Himmel. Das war das, was, das war ihm das Allerwichtigste, sein ganzes Leben lang das zu tun, was Gottes Wille war. Ja. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen. Ja. Also mir geht es manchmal so, wenn ich Bares für Rares gucke, wer guckt es sonst noch? Eine outet sich. Ich finde es total interessant, die Menschen, die da auftauchen. Und wenn ich die Menschen sehe, dann denke ich, oh, ist die dick. Oder die ist ja viel älter, wie sie aussieht. Oder wie auch immer. Ja? Man hat ein Bild vor Augen und man schaut sich die Leute an und man hat automatisch irgendwie, man tut sie irgendwie unbewusst in der Schublade rein. Vielleicht geht es euch anders, dann seid ihr selig zu sprechen. Also mir geht so. Ich oder das, was man hört, ja, hast du das schon gehört von dem und dem? Und wenn man dann eine andere Seite hört, ist es wieder ganz anders. Und dieser Reis, der macht das nicht, sondern er richtet nicht nach dem, was seine Augen sehen. Ja. Gott sieht nicht an, was vor Augen ist, sondern er sieht das Herz an. Gott sieht unser Herz an. Der weiß wirklich, was da drin steckt. An Furcht, an Freude, an Sorgen, was auch immer. An negative Gedanken, falsche Gedanken, schlechte Gedanken. Und um das geht es ihm. Ihm geht es nicht um das Äußere. Ja, ihm geht es um unser Herz, dass unser Herz verändert wird. Dass er da drin wohnen darf, ganz einfach. Wie man es die kleinen Kinder sagt, ich bin rein, oder nicht immer. Oder ich bin klein. In meinem Herz soll niemand wohnen als Jesus allein. Und das ist das, was Jesus möchte, dass er in unserem Herz eine Wohnung hat. Dass wir so Beziehungen zu ihm und zum Vater haben, wie er zum Vater eine gehabt hat. Und das macht uns zu anderen Menschen. Das denkt, was wird Jesus jetzt sagen in der Situation? Was wird Jesus jetzt tun? Ja. Und es ist so ein kolossaler Unterschied zwischen uns Menschen und auch uns Gläubige manchmal, ja, dass wir auf ganz andere Schiene fahren, wie Gott eigentlich das haben möchte. Und ich sage mal, alles, was abweicht von seinem Willen in unserem Leben, das tut uns nicht gut. Das schadet uns. Das macht Olli, ganz kleines Beispiel, ja, mit seinen negativen Gedanken. Und das habe ich auch schon gehabt. Das kam mir so bekannt vor, wo du das erzählt hast. Dass man sich echt Man verbockt was, ja, und dann macht man sich hinterher, wenn hätte nicht bloß und so weiter. Aber das ist nicht Gottes Wille. Er wird nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören. Das heißt, er ist nicht beeinflussbar von irgendwelchen menschlichen Stimmen. Es ist so super. Da kann ihm keiner was in die Ohren blasen und ihn beeinflussen, sondern er weiß, was er zu tun und zu sagen und zu machen hat. Es ist so super. Er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Die ganzen Herrscher, ja, die von Anfang der Welt an da waren bis heute, die treiben mit dem kleinen Manns Michele, ja, sag mal auf Schwäbisch. Die machen mit dem Volk, was sie wollen, im Prinzip. Ja. Wir haben jetzt gerade, sagen wir mal, volksmäßig relativ gute Zeit. Ja, ist so, da dürfen wir dankbar sein. Aber wir wissen auch nicht, wie lange das noch so bleibt. Das kann sich schlagartig ändern. Ja. Ich glaube, dass der Teufel auch an uns Gläubigen in Deutschland nicht vorübergehend sagt, die lass in Ruhe. Sondern der Teufel, der probiert alles, was von Gott kommt, zu zerstören. Ja. Ob das Volk Israel ist, wo er vernichten wollte, wo unser Volk daran beteiligt war. Ob es die Christen sind in der ganzen Welt, ja, da hörst du keine Stimme, kein Aufschrei, kein Entsetzen bei unseren Politiker und Grüne und sonstige Rote, Linke, was weiß ich, was es alles gibt. Dann mal CDU, die können sich ihr CE schenken. Da hörst du nichts, da hörst du gar nichts. Da sind so viele Geschwister in so viele Länder, die wirklich, die leiden echt. Ja? Und da sind wir also, ich möchte sagen, da geht es uns, da leben wir wie die Maden im Speck, dafür wir leben. Aber wir wissen nicht, wann sich das ändert und wie sich das ändert. Der Teufel, der zerstört die Bibel, der zersetzt das Vertrauen in die Heilige Schrift, der macht es lächerlich. Alles, was von Gott kommt, da ist der Teufel dagegen. Und Jesus hat ein Herz für die kleinen Leute. Er ist anders, ja. Er liebt die kleinen Leute. Er liebt auch die Große. Aber die Große, die wollen ihr eigenes Ding drehen. Und er liebt es, kleine Leute zu retten. Und da bin ich so froh. Ja. Hier geht es nicht um Leistung, um Ansehen, um schöne Kleider oder dass ich gut aussehe, sondern Jesus nimmt mich so an, wie ich bin. In meinem ganzen Chaos drin, in meiner Verlorenheit, in meiner Hoffnungslosigkeit. Und wer ist nicht hoffnungslos, wenn du nicht Jesus hast? Ja, wenn du Jesus hast, hast du immer Hoffnung. Da ist immer ein Plan da, immer ein Plan A. Jesus hat nie einen Plan B, der hat immer einen Plan A. Jesus ist auch, ich sag mal, er ist auch der Herr. Ja. Er ist nicht unser Wunscherfüllungshelfer, unser Wünscherfüllungsgehilfe oder wie auch immer, wie man das nennen soll. Sondern Jesus geht auch manchmal total andere Wege, wie sie uns vielleicht gefallen. Ja. Psalm 23, da geht es durchs Tal des Todesschattens. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Ja. Und seine Wege sind höher als unsere Wege. Und wenn er manchmal was macht in unserem Leben, was wir überhaupt nicht begreifen, und das hat er bei mir auch schon gemacht, ja, denke ich, was soll das jetzt? Dann hat man im Nachhinein gesehen, das war gut so. Ja. Und Jesus ist, auch er ist unser Herr. Ja. Er neigt sich herab, aber er gibt trotzdem immer noch das Kommando. Ja. Also ich frage mich manchmal, wenn ich zur Zeit Jesu gelebt hätte, ob ich auch so Tomate auf die Augen gehabt hätte. Da, wo Jesus hinging, die haben das, ich sage mal, die haben das live erlebt, ja. Und da waren ja viele Schriftgelehrte dabei, die haben nichts anderes gemacht, wie den ganzen Tag in der Bibel studiert und in der Bibel gelesen. Das blättert eigenmächtig zurück, das geht gar nicht. Versteht ihr? Und was das für eine Gnade ist, dass wir an Jesus glauben dürfen. Das ist eine, das ist so eine Wahnsinnsgnade, was in diesem Paket der Erlösung alles drin steckt. Und wie der Olli gesagt, das Beste kommt noch. Ja. Ja, vorher, wo wir so im Lobpreis waren, habe ich auch so ein Bild gehabt, wie die Menschheit versucht, auf ihren eigenen Weg den Planeten irgendwie wieder auf die Reihe zu kriegen. Aber das, was das Wort Gottes sagt, total ausschlägt. Ja. Der Mensch im Allgemeinen will seinen eigenen Weg gehen. Und auf diesem Weg wird es kein Heil geben. Aber wenn wir Jesus angenommen haben, dann ist das Allerbeste, was in unserem Leben passieren konnte. Und ich bin froh, dass ich 2000 Jahre später fast ihn erleben durfte, dass er in mein Leben gekommen ist, in einem Tiefpunkt, ja, am tiefsten Punkt meines Lebens. Da kam er mit so einer Liebe, mit so einer Wucht, von einem Moment auf den anderen, wo ich nie dran gedacht hätte, Und das hat mein Leben total verändert, ja. Aber er ist da nicht stehen geblieben, sondern der geht weiter. Jesus ist weitergegangen mit mir. Das, was wir da jetzt gerade gelesen haben, das ist eingetroffen. Und da sehen wir, wie zuverlässig das Wort Gottes ist. Wie alles kommt, was er vorhergesagt hat. Wir wissen aber nicht, wann es immer kommt. Und jetzt sehen wir was in der Zukunft liegt. Er wird den gewaltigen Schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Und ich glaube, das ist mal, ich lege das mal so aus, auf die Zeit, die vor uns liegt, wenn das antichristliche Reich aufgerichtet wird, wenn der Antichrist herrschen wird in seinem Tempel, wie auch immer das aussehen wird. Und wenn Jesus wiederkommt, seine Herrschaft auf dieser Welt zu errichten, dann wird er das mit dem Hauch seiner Lippen machen. Das lesen wir im Neuen Testament, können wir das auch lesen, mit dem Hauch seiner Lippen. Ja. Jesus braucht ja keine Artillerie oder Atombombe oder sonst irgendwas, sondern er wird den Gottlosen ansprechen und er wird tot da niedersinken und jeder wird sich denken, vor was haben wir eigentlich Angst gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Film gestern angeschaut habt über die Entrückung. Bibel TV, sehr, bin ich der Einzige. Gestern Abend kamen zwei gute Filme auf Bibel TV, muss man sagen. Ich finde es schade, dass es auf Sommer Center kommt. Es waren wirklich gute Filme mit guten Themen. Und das siehst du in unserer Öffentlich-Rechtlichen nicht, weil da kommt Gott drin vor und das darf nicht sein. Das muss gerecht sein. Immer gerecht, ja. Da darf niemand abgestoßen werden, dass da vielleicht Jesus mal drin vorkommt oder Gott oder was auch immer oder Christen. Das darf nicht vorkommen. Und da war ein Film über Entrückung. Den habe ich auch nicht ganz erguckt. Der war so trostlos am Ende. Bin ins Bett. Bin ich ins Bett gegangen, weil ich gedacht habe, das ist eigentlich nicht mein Part, wo ich noch erguckern muss. Ich hätte nach den ersten 5 Minuten hätte ich schon ins Bett gehen können. Wo die Gemeinde abgeholt wird, wo die Gläubigen abgeholt werden. Und das wird so ein Ereignis sein. Und das ist ja das, was wir heute feiern, der zweite Advent. Das ist das, wenn Jesus wiederkommt. Ja. Und so wie die Verheißung und die Prophetie eingetroffen ist, dass Jesus geboren wird, so wird auch die Verheißung eintreffen, dass Jesus wiederkommt und die Verheißung eintreffen, dass er vorher seine Gemeinde zu sich nimmt. Das wird kommen, hundertprozentig. Ja. Und Jesus sagt, wenn ihr seht, und ich glaube, wir sehen das, was in der Welt vor sich geht, da blickt keiner mehr durch. Ja. Kein Mensch hat mehr die Übersicht. Und ich habe so gedacht, mit diesem ganzen Klimagedöns, das kriegen die nie auf die Reihe. Das kriegen die nie auf die Reihe, bis jemand kommt, wo die Zügel in die Hand nimmt und sagt, jetzt machen wir es mal, wie ich sage. Und dann wird es vielleicht funktionieren. Und dann werden sie alle ihm hinterher springen. Ja. Und das wird kommen, diese zweite Wiederkunft, diese Entrückung, das wird kommen. Und die Welt blickt nicht mehr durch. Und Jesus sagt, wenn ihr seht, dass das alles anfängt zu geschehen, dann hebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Römerbrief steht drin, der Tag der Erlösung, der ist jetzt näher wie der Tag, an dem ihr zum Glauben gekommen seid. Ja? Und jetzt sind schon fast 2000 Jahre vergangen. Und ich glaube, dass das nicht mehr so arg lang dauert. Kann vielleicht noch 50, 60, 70, 80 Jahre dauern, es kann vielleicht auch noch 10 Jahre oder es kann heute Mittag sein, wir wollen zum Mittagessen, sind schon immer da. Es könnte sein. Und Jesus warnt uns davor, dass wir uns die Sicht verstellen lassen mit Lebenssorgen, mit Völlerei, mit Reichtum. Ja, das ist das, was auf unsere Gesellschaft so zutrifft, ja. Dass wir so Zugriff, wir gehen in den Kühlschrank und der ist in der Regel voll, wenn wir einkauft haben. Ja. Wir gehen in der Lokalen, es gibt was zu essen. Wir wollen der Show, dann machen wir den Fernseher an. Es ist so viel Ablenkung und so viel, ja, Sorgen da. Reicht's Gehalt noch? Reicht meine Rente noch? Und da kann man sich echt Sorgen machen. Aber diese Sache, die wollen die Sicht auf das, was kommt, vernebeln. Und Jesus will, dass wir die Häupter erhoben halten. Ich habe etwas Gutes gelesen von einem Missionar, der in Peru war. Und die haben auch über dieses Wort, haben sie was geredet, einen Gottesdienst. Und dann ist er nach Deutschland gekommen und hat über dasselbe Wort hat er gehört, dass wenn Jesus kommt, man muss Solidarität üben mit den Armen, in Afrika und Indien und was weiß ich alles. Muss solidarisch sein, muss ihnen helfen. Und dann schreibt er so ganz am Schluss, nee, wir müssen nicht solidarisch sein, wir müssen unsere Augen auf Jesus richten. Und auch solche Dinge können uns, das Elend der Welt, das kann dich, jetzt ist Advent, jetzt wird überall gesammelt, ja, im Fernseher kommen sämtliche Opferbüchsen, werden aufgehalten, IBAN-Nummer wird eingeblendet, wo du überall spenden kannst. Aber das Wichtigste im Advent für uns Christen ist das, dass wir daran denken, dass Jesus wiederkommt. Ja? Das ist das Allerwichtigste. Und dann kann ich immer nur jemand was geben. Das ist ja kein Problem. Nicht, ja? Und da steht auch in der Bibel drin, Gutes zu tun, werdet nicht müde, am allermeisten an des Glaubens genossen. Ja? Dass wir da anfangen, unsere Glaubensgenossen, da können wir was Gutes tun. Seid niemand was schuldig, außer dass ihr einander liebt. Und ich glaube, dass das die Botschaft ist für heute, dass wir uns bewusst machen, dass das, was Jesaja vor 700 Jahren gesehen hat, was eingetroffen ist 700 Jahre später, dass der Rest von dieser Weissagung, dass sich das alles auch noch erfüllt, gell? Das liegt noch in weiter Zukunft. Das betrifft uns in den nächsten 4 Wochen nicht. Das messianische Friedensreich, ja, da wo der Löwe wieder Stroh frisst, wo alle friedlich zusammen sind. Aber was ich toll fand, das Land wird voll von der Erkenntnis des Herrn sein, wie von Wassern, die das Meer bedecken. Das ist so ein Gewalt. Versteht ihr, über das kann ich eigentlich gar nicht predigen, über das Ganze. Es geht gar nicht. Da steckt so viel drin. Und das ist das, was ich auch uns wünsche, dass wir da dazugehören, dass wie Wasser das Land bedeckt, dass wir Erkenntnis am Herrn haben. Ja? Dass uns Jesus immer klarer und immer wichtiger wird und bedeutungsvoller. Dass wir, wenn wir sein Wort lesen, da kann ich manchmal bloß staunen, was da alles drinsteht, was da für eine Tiefe drin ist. Ja? Es ist absolut so. Jesus kommt wieder. Das ist hundertprozentig. Und er möchte, dass wir bereit sind. Ja? Der letzte Vers, an jenem Tag wird es geschehen, dass der Wurzelspross Isais, der die Feldzeit, der als Feldzeichen der Völker dasteht, nach ihm werden die Nationen fragen und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Das liegt vor uns noch, ja, das liegt noch relativ weit vor uns. Aber der Jesaja, der hat eine Sicht gehabt, ich sage mal, bis ans Ende und drüber hinaus, bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter. Und wir können uns darauf verlassen, dass es passiert. Lass uns über das Ganze nachdenken, ja, ein bisschen. Die wichtigste Frage, bist du Jesus schon persönlich begegnet? Das ist das Allerwichtigste. Wenn du Jesus nicht kennst, dann gehst du voll sehenden Auges ins Gericht hinein. Ja, wenn nicht in dieser Welt, dann in der nächsten. Und er ist gekommen, dass wir in den Himmel kommen, ganz einfach gesagt, dass er uns erlöst. Lebst du in einer beständigen Liebesgemeinschaft mit ihm? Hast du eine lebendige Beziehung zu Jesus? Bist du mit ihm unterwegs? Ja? Tut er deinen Alltag regieren, begleiten, wie immer wir das nennen wollen. Bei aller Geschäftigkeit, bei aller Hektik, bei allem Stress ist er dabei. Brauchst du seine Annahme und Vergebung? Ich denke, das ist so wichtig, dass wir mir als Gläubige außer Spur geraten, dass wir zu ihm zurückkommen können. Ja. Es gibt immer einen Weg, wo man zu ihm zurückkommen kann, ihn um Vergebung bitten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das brauche ich jeden Tag. Ja, das brauche ich jeden Tag, weil ich jeden Tag neben der Mütze bin. Ein paar Minuten, eine halbe Stunde, länger, immer wieder mal. Aber ich kann zu meinem Vater im Himmel zurücklaufen und kann kommen und sagen, Vater, es tut mir leid. Das war sowas von der Nebel wieder. Ja. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht. Und dann vergibt er uns und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Hast du die Erwartung seiner Wiederkunft verloren? Ist das aus deinem Radarschirm rausgefallen? Ist es weg? Sind die Dinge dieser Welt so wichtig geworden, dass das, was für uns bereitsteht, das Wichtigste, das Größte, nächste große Heilsereignis, dass es aus deinen Augen verloren gegangen ist? Ja. Dann darfst du heute umkehren, darfst zurückkehren und sag, Herr, mach du dich wieder wichtig für mich, dass ich das erkenne, dass ich dich brauche. Und auch was ganz wichtig ist, haben sich andere Personen oder Situationen dazwischen gestellt. Es gibt manchmal so Sachen, wo Unvergebenheit, Streit oder schwierige Situationen, wo wir drinstecken. Ja, und da haben wir einige Geschwister, wo durch Täler gehen, sage ich jetzt mal. Aber das darf das andere, soll das andere nicht verdecken. Ja. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir unser Leben in Ordnung halten, dass wir jeden Tag heimgehen können, ja? Dass wir mit Gott und mit den Menschen in Ordnung sind. Dass wir nach Hause gehen können, dass wir okay sind, dass wir Vergebung ausgesprochen haben. Ja? So, darf die Band bitten, dass ihr was spielt? Vater, wir danken dir für dein Wort heute Morgen.